Wichtig ist, dass wir immer einen ganzheitlichen Blick auf die Bewerbung haben. Also wir schmeißen jetzt nicht einfach Bewerbungen raus, weil zum Beispiel die Note irgendwie eine gewisse Schwelle nicht überschreitet. Ne? Uns ist der kulturelle Fit sehr wichtig. Das ist fast das Wichtigste, dass die Person in das Team passt. Oder die Bewerberin oder der Bewerber muss bodenständig sein, Teamplayer, ein positiver Mensch, ja, das heißt positive Kommunikation, eine wertschätzende Kommunikation und muss Spaß am Job haben.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Career to go, dem Study Drive Podcast, der euch spannende Einblicke in verschiedene Berufe und Karrierewege bietet. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner. In der heutigen Folge haben wir einen ganz besonderen Gast, Sascha Jordan. Sascha ist Chief Operating Manager im Bereich Deal Advisory bei Grant Thornton und bringt über 10 Jahre Erfahrung in dieser spannenden Branche mit. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie sein beruflicher Werdegang aussah, welche Herausforderungen er gemeistert hat und was es bedeutet, in einer solch verantwortungsvollen Position zu arbeiten. Sascha kann uns sicherlich den ein oder anderen Karrieretipp geben. Darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Sascha.
Ja, danke, dass ich mit dabei sein darf. Moin, moin.
Sascha, du musst dich gar nicht mit den üblichen und manchmal auch ein bisschen langweiligen Infos vorstellen, denn dafür haben wir unsere etwas bessere Kennenlernrubrik, die Fantastischen Vier. Bist du bereit?
Ja, gerne.
Game Show. Was ist dein Lieblingsspiel?
Ich finde eigentlich viele Spiele ganz cool. Brettspiele würde ich sagen Trivial Pursuit. Aber ich habe da jetzt heutzutage nicht unbedingt so viel Zeit für, aber halt auch PC-Games. Finde ich ganz cool.
Und zwar?
Sid Meier's Civilization zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Was man auf jeden Fall kennt, ist GTA.
Ja, bestimmt.
Im Prinzip genau. Die gesamte Reihe.
Talent Show. Was ist dein größtes Talent?
Ist glaube ich, auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, dass es Kommunikation ist.
Mhm.
Das ist ja ein breites Feld, ne?
Ja.
Leute zusammenbringen, Leute ausbilden, Inhalte kommunizieren. Das ist zumindest das, was mir am meisten Spaß macht. Und das hängt da oft zusammen. Ne? Die Dinge, die einem am meisten Spaß machen, die macht man auch gut und andersrum.
Ja, durchaus. Workation. Wenn du von überall auf der Welt arbeiten könntest, wo wäre das?
Ich glaube, relativ langweilig im Büro, weil ich bin großer Freund von so Focus-Sessions. Ja? Man ist deutlich produktiver unterwegs, wenn man sich auf die Arbeit konzentriert.
Ja.
Das geht im Büro am besten, finde ich. Und wenn ich dann im Urlaub bin, dann ist Urlaub.
Biggest Fail. Nenn uns einen beruflichen Fail.
Was da zählen würde, wo ich wirklich unzufrieden war, war mit meiner Masterarbeit. Das ist nicht so gut gelaufen. Das lag mir nicht so gut damals, glaube ich, das wissenschaftliche Arbeiten. Ich bin da, glaube ich, in der Praxis deutlich besser aufgehoben.
Vielen Dank auch für deine Ehrlichkeit hier mit deiner Masterarbeit. Ich finde das schon fast ein empowerndes Momentum für unsere HörerInnen. Die müssen sich jetzt vielleicht auch nicht so unter Druck setzen mit diesen wissenschaftlichen Arbeiten, die vielleicht manchmal gar nicht so relevant für die Karriere sind. Und damit können wir dann schon direkt zu deiner Karriere kommen. Skizziere mir doch mal bitte deine berufliche Laufbahn.
Ja, ich fange mal vorne an, chronologisch, nach dem Abi. Also ich wusste noch nicht so genau, was ich machen soll, war immer politisch interessiert, so wie diese ganzen Akteure zusammenwirken, auch wie die einzelnen Volkswirtschaften zusammenwirken und was das dann für einen Effekt hat auf die einzelnen Menschen in dem Land, und dachte, ich kombiniere das irgendwie ein bisschen. Und dann gab es in Osnabrück, das hieß Zweifach-Bachelor, also eine Kombination aus zwei Fächern. Einmal Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre. Hat sich aber dann relativ schnell rausgestellt, dass das überhaupt nichts ist, weil auch die Organisation des Studiums jetzt nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne?
Okay.
Also habe ich innerhalb kürzester Zeit gemerkt, und dann gab es die Möglichkeit, weil es anderen auch so ging, in höhere Fachsemester halt zu wechseln, zu Wirtschaftswissenschaften innerhalb Osnabrücks. Ich habe damals schon in Münster gewohnt und musste pendeln. Das fand ich natürlich auch nicht so toll. Und es war immer irgendwie das Ziel, dann auch nach Münster zu gehen. Ich hatte es aus Osnabrück erstmal den Vorrang gegeben, weil es da diesen Studiengang gab. Habe dann aber relativ schnell auch entschieden, dass ich wechseln möchte. Und in Münster habe ich weitergemacht mit VWL, ganz klassisch. Und als ich dann gewechselt bin nach Münster, weil es halt auch nicht so einfach ist, dort gute Noten zu schreiben oder überhaupt zu bestehen, musste man sich halt ordentlich hinsetzen und da was für tun. Ja, nach dem Bachelor in VWL habe ich dann ein Gap Year gemacht, was gar kein ganzes Jahr war, sondern halt ein halbes, und habe da ein Praktikum gemacht bei Deloitte. Habe dann angefangen wieder in Münster mit dem Masterstudium, damals mit einem anderen Fokus, also nicht mehr Volkswirtschaftslehre, sondern Betriebswirtschaftslehre mit dem Major Finance und der Minor dann Accounting, weil es im Prinzip auch genau das ist, was mir im Studium Spaß gemacht hat. Der volkswirtschaftliche Bezug war noch da und es ist halt höchst praxisrelevant gewesen. Während des Studiums, und das ist halt super wichtig gewesen für die persönliche Entwicklung, und das kann ich auch jedem auch empfehlen, das machen auch die meisten, viele Praktika zu machen. In meinem Fall war es so, dass ich mir die gesamte M&A-Welt mal anschauen wollte, aus verschiedenen Perspektiven. Na, mir war es halt wichtig, dass man so nah am Betriebswirtschaftlichen ist und auch verschiedene Geschäftsmodelle sieht. Und deswegen habe ich mich dann nach dem Studium auch sehr, sehr bewusst dann für GT entschieden. Also erstens, weil es halt die richtige Tätigkeit mitgebracht hat. Das hieß damals noch Corporate Finance und Advisory Services mit dem Schwerpunkt Financial Due Diligence, meistens auf der Buy-Side und angrenzende Leistungen. Also das ist die eine Seite, super lehrreiche Tätigkeit und extrem steile Lernkurve. Und die andere Seite, dass das in einem Umfeld ist, das freundschaftlich und wertschätzend ist.
Aha, okay.
Weil gerade in der M&A-Welt, da geht es schon mal mit Ellenbogen ab. Ne? Das ist dann eher so eine Dog-Eat-Dog-World. So wie man es dann auch aus den Medien kennt. Ne? So schlimm ist es dann doch nicht. Ja? Aber es ist, man hat da schon Tendenzen. Ne? Gerade wenn du jetzt da auf stressigen Projekten bist und so. Und wenn man da nicht aufeinander achtet, dann ist das schon nicht so angenehm. Mhm. Und das war mir halt super wichtig, dass ich das direkt am Anfang der Karriere schon einen Weg einschlag, der nicht so ist, ne, weil ich eben so nicht bin und das auch nicht mitmachen wollte, auch nicht am Anfang der Karriere.
Mhm. Sehr gut.
Ich wollte immer auch in einem Umfeld arbeiten, was sehr international ist. Das war auch ein Grund, warum ich angefangen habe dann bei GT. Mhm. Das ist ein super Netzwerk. Ne? Mittlerweile sind es über 73.000 MitarbeiterInnen weltweit und gab dann halt auch diverse Möglichkeiten, international tätig zu sein. Und es gab aber dann auch die Möglichkeit, ein Secondment zu machen. Also Secondment, relativ unsexy im Deutschen, heißt Entsendung. Mhm. Was ist das? Man kann sich das so vorstellen, dass man einfach in einem anderen Team, in einer anderen Netzwerkgesellschaft mitarbeitet.
Okay.
Und dann in einer vergleichbaren Rolle, sowas zumindest bei mir. Ne? Ja. Also ich habe in Manchester mitgearbeitet, im Deals Team Northwest. Und habe da ähnliche Transaktionsgrößen mitgemacht. Das meiste auch auf der Buy-Side, aber dann halt dort im Team und auch vor Ort. Also ich habe auch dort gewohnt. Mhm. Super, super Sache, kann ich jedem nur empfehlen. Was ich auch noch gemacht habe, um das zu Ende zu bringen während der Karriere, war ein Zusatzzertifikat, Titel, CMA heißt das, Certified Management Accountant. Da gab es auch eine Freistellungsregelung dazu, sodass man die Levels dann auch ganz gut schreiben konnte neben der Arbeit. Während der Tätigkeit, ich war ja 8,5 Jahre da, bestimmt über 100 Projekte gemacht. Also richtig, richtig viel, sehr, 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 sehr viel gelernt, was mir in meiner persönlichen Entwicklung und aber auch für die Lernkurve super wichtig war, war, dass ich quasi zeitgleich angefangen habe mit einem Partner von uns, Martin Festerling. Und Martin war für mich eigentlich immer sowas wie ein Mentor. Ne? Vaterfigur, hat mich direkt mit auf die Projekte genommen, hab die überwältigende Mehrheit der Projekte mit ihm gemacht. Und das war eine gelungene Symbiose. Ne? Also er hat sich sehr viel Zeit genommen, auch mir Dinge zu erklären, mich ordentlich zu coachen. Also jetzt nicht nur, ja, so funktioniert das, mach mal, sondern auch wirklich mit einem Coaching-Ansatz mich daran geführt. Ja? Hat die richtigen Fragen gestellt, mich die selber beantworten lassen. Und so hast du natürlich einen viel, viel größeren Lerneffekt. Ne?
Ja.
Bin ich unglaublich dankbar für und ist enorm wichtig für einen jungen Mitarbeiter und für jede Mitarbeiterin natürlich auch, da so voranzukommen und jemanden zu haben, der einen da so mit unter die Fittiche nimmt.
Würdest du sagen, dass das eher durch Zufall und Glück entstanden ist oder hast du das proaktiv angestrebt?
Also ich glaube beides, ne? Ich glaube nicht, dass es so ein aktiver Prozess war damals. Ich glaube aber, dass ich damals schon ein sehr proaktiver Typ war und das einfach automatisch gemacht habe. Aha. Das hat einfach gepasst. Ja. Also das Mindset hat sehr, sehr gut gepasst. Und Martin hat das auch Spaß gemacht. Das war ein Geben und Nehmen. Aber eine Proaktivität gehört da schon dazu. So, und dann habe ich 8,5 Jahre lang quasi als normaler Projektmitarbeiter den normalen, wieder in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann, ne, Karriereweg mitgemacht vom Consultant zum Senior Manager und bin dann seit 1,5 Jahren halt dieser Chief Operating Manager. Ist ein Begriff, der relativ einzigartig ist, kann ich aber gerne gleich erklären.
Ja, das ist eine super Überleitung. Was hat es mit diesem wunderschönen Titel auf sich?
Ja, also die grundlegende Idee dahinter ist, dass wir Wachstum auf nachhaltige Füße stellen. Mhm. Weil wir gemerkt haben, mit dem starken Wachstum, was wir hingelegt haben, also ich glaube von 2016/17 bis 2022/23 sind wir durchschnittlich 20% im Umsatz gewachsen. Und das betrifft halt auch die Mitarbeitenden. Mhm. Da brauchte es jemanden, der sich um die Integration kümmert, der die Leute zusammenführt, der Dreh- und Angelpunkt ist für die Kollaboration in der Service-Line.
Ja.
Na, weil wir leben ja als Beratungsunternehmen von Kollaboration. Na, und wenn der Austausch nicht stattfindet, dann lassen wir sehr, sehr viel Potenzial auf der Straße liegen.
Okay.
Und im Prinzip fokussiert sich meine Tätigkeit auf alles, was dafür nötig ist, um das zu erreichen. Und es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass relativ viele HR-Themen mit dabei sind. Das heißt die kulturelle Integration und das Onboarding, aber auch dann Trainings, das heißt die Ausbildung der Leute. Auf der anderen Seite relativ viele Controlling-Tätigkeiten, also das heißt das Service-Line-Controlling. Wo stehen wir mit welchen Zahlen? Was müssen wir machen, um uns hier und da zu verbessern in der zentralen Position? Das ganze Thema Tools und Templates. Also das, was die Leute benutzen, um ihre Arbeit gut zu machen und effizient zu machen und angenehm zu machen.
Ja.
Und das ist es im Wesentlichen. Ne? Mhm. Ist herausfordernd sicherlich, sehr, sehr viel Kommunikation. Da kommt dann wieder das Talent ins Spiel. Und ich mache halt diesen Job oder ich bin ja sehr, sehr gut für den Job, weil ich halt beide Seiten kenne. Ne? Also ich kenne halt die Seite aus der täglichen Arbeit, weiß genau, worauf es ankommt. Aber auf der anderen Seite halt mit dem Talent, die Leute zusammenbringen zu können, den Leuten was beibringen zu können und Brücken zu bauen.
Ja. Und worauf kommt es denn an im Projektalltag? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Ja, also ein typisches Projekt bei uns in der Service Line Deal Advisory wäre eine Financial Due Diligence auf der Käuferseite in einem Bereich, wo man sagt, man schaut sich dann Unternehmen an, die so eine Umsatzgröße haben von, sagen wir mal, 50 Millionen Euro, so 100 bis 200 Mitarbeiter, vielleicht etwas kleiner. Also warum macht man so eine Financial Due Diligence? Weil erstmal geht es darum, dass ein Unternehmen das andere kaufen möchte, aus verschiedenen Motivationen, zum Beispiel um irgendeinen Markteintritt zu machen oder um eine gewisse Technologie zu erwerben oder ein bestimmtes Set an Leuten, an Know-how zu erwerben. Na, da gibt es verschiedene Motivationen oder eine Ergänzung fürs bestehende Portfolio. Dann besteht natürlich ein Unterschied in dem, was die einzelnen Parteien über das Unternehmen wissen. Der Verkäufer weiß natürlich deutlich mehr über das eigene Unternehmen als der Käufer. Wir sind dann dafür da, diese Informationsasymmetrie abzubauen. Also wir gucken dann drauf mit dem Blick eines externen, neutralen Service Providers, gucken dann natürlich auf die Sachen, die besonders wichtig sind für so einen Deal und kommunizieren die dann an unsere Kunden. Und das geht dann natürlich mündlich, aber halt auch über den Bericht. Also das, was wir dann hinterher produzieren, ist die Antworten auf die wichtigsten Fragen, die so ein Investor oder eine Investorin hat. Die Kommunikation läuft dann halt eben über den Bericht im Wesentlichen. Da wird das dann zusammengefasst, dann kann man das auch nachlesen. So ein Projektteam hat dann auch unterschiedliche Rollen, je nachdem, wo man sich gerade befindet in der Karriere. Ein Projektteam für so ein Projekt besteht meistens aus vielleicht einem Junior, das wäre zum Beispiel ein Consultant, einem Manager, der kümmert sich ums Projektmanagement und einer Partnerin oder einem Partner. Die haben dann den wesentlichen Kundenkontakt und sind dann auch noch als Sparringspartner und Review und geben auch noch Input, wobei auch unsere Partner und Partnerinnen sehr, sehr operativ unterwegs sind. Wir haben ein sehr, sehr hohes Partner-Involvement. Also ein bisschen so über den Manager noch. Die managen natürlich dann auch mehrere Projekte gleichzeitig.
Die einzelnen Teammitglieder auf einem Projekt haben ja unterschiedliche Rollen und erfüllen unterschiedliche Funktionen. Wie ist das bei euch in der Praxis? Wie ist so ein Projektteam aufgebaut? Und welche Aufgaben erfüllen diese Mitglieder?
Am plakativsten macht man es eben an einem Consultant, weil das so die die wesentliche Arbeit ist aus so einem Projekt, neben der Projektsteuerung und dem Management. Also es geht dann, kommt dann auch darauf an, wo man sich im Projekt befindet. Aber wenn man mal durchgeht, durch den ganzen Projektverlauf, dann beginnt das eben erstmal mit dem Sammeln von Daten. Also wir schicken dann Listen raus und erklären dann auch was dazu, ne, weil es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man das versteht. Und sammeln dann erstmal alles ein an Daten, was wir vom Target brauchen. Also Target ist eben das Unternehmen, was dann erworben werden soll. Mhm. Und eine wichtige Frage ist natürlich, welche schlummern da wesentliche Risiken drin? Und wie findet man wesentliche Risiken raus? Indem man analytisch dran geht und verschiedene betriebswirtschaftliche Analysen macht, wo solche Risiken auffallen, insbesondere die materiellen. Wir benutzen die Daten, bereiten die analytisch auf, schauen dann drauf, machen die eigentliche Analyse. Das ist erstmal sehr viel Arbeit im Excel, Datenaufbereitung und Datenanalyse. Und dann gibt es gewisse Dinge, die die Daten sagen, die wir nicht verstehen. Und dann müssen wir da Fragen zu stellen. Und das geht dann über sogenannte Q&A-Sessions. Die werden natürlich vorbereitet durch die Consultants und dann klärt man diese Fragen. Zum Beispiel eine wesentliche Entwicklung innerhalb der Umsatzerlöse, die so jetzt aus den Daten nicht beantwortet wird. Und dieser Prozess geht dann ein paar Wochen und sukzessive werden dann auch diese Dinge, die einem die Daten sagen, in den Bericht geschrieben. Also die wesentlichen Risiken werden erläutert, die einzelnen Fragen, die man braucht für den Kaufvertrag, werden proaktiv aufgegriffen und das macht dann auch so ein Consultant zunehmend. Ja, also dann das hat also auch das Schreiben des Berichtes und das Beschreiben der einzelnen Analysen und das Akzentuieren von irgendwelchen Findings und Key Deal Issues, wie wir das nennen, das gehört da auch mit dazu. Und um den Manager nochmal kurz mit reinzunehmen, die schauen, dass einzelne Projektteam in die richtigen Prozessschritte zur richtigen Zeit macht, also wirklich so eine Projektsteuerung, sind aber auch sehr operativ unterwegs, weil auch das Know-how halt größer ist. Das heißt, dann im Sparring wird sich das aufgeteilt. Und je höher man dann kommt, desto mehr geht es dann in die Mandantenkommunikation rein und wirklich auch die mündliche Transportierung der Inhalte. Also über wöchentliche zum Beispiel Status-Updates, wo die wichtigsten Findings, die man hatte, schon mal vorab proaktiv kommuniziert werden.
Nach dieser lebhaften Beschreibung haben unsere HörerInnen hoffentlich Lust bekommen, bei euch anzufangen und stellen sich die Frage, ob sie überhaupt dafür geeignet sind. Welche Anforderungen stellt ihr denn an potenzielle BewerberInnen?
Wichtig ist, dass wir immer einen ganzheitlichen Blick auf die Bewerbung haben. Also wir schmeißen jetzt nicht einfach Bewerbungen raus, weil zum Beispiel die Note irgendwie eine gewisse Schwelle nicht überschreitet, ne? Uns ist der kulturelle Fit sehr wichtig. Das ist fast das Wichtigste, dass die Person in das Team passt. Und die Bewerberin oder der Bewerber muss bodenständig sein, Teamplayer, ein positiver Mensch, ja, das heißt positive Kommunikation, eine wertschätzende Kommunikation und muss Spaß am Job haben. Ansonsten, das ist wichtig, dass man halt eine intrinsische Motivation hat, einfach eine sehr, sehr gute Leistung zu bringen. Ja, also dass man da nicht quasi gar nicht viel incentivieren muss, sondern dass das von innen kommt. So, jetzt was die harten Fakten angeht, da geht's dann, ist uns am wichtigsten, dass die Praxiserfahrung stimmt. Ja, also einschlägige Praktika sind wichtig, zum Beispiel in einem ähnlichen Bereich oder auch in angrenzenden Bereichen, zum Beispiel Controlling-Praktika sind auch immer gut. Was auch wichtig ist, aber eher dann nach der Praxiserfahrung, sind die Unis, also wirklich die universitäre Ausbildung. Und da kommt es aber relativ stark an, welche Unis das sind, weil die Universitätslandschaft in Deutschland ist super divers. Ja, also es gibt wirklich echt gute Unis. Und wenn ich Unis sage, dann meine ich im Prinzip alles, ne? Also auch die Hochschulen. Es gibt aber halt dann auch Hochschulen, bei denen man eher sagen kann, dass das jetzt nicht so toll ist.
Ja, mach mal ein paar Beispiele. Was sind eure Target-Unis?
Also Target-Unis sind Uni Münster natürlich, weil ich da selber studiert habe, ne? aber ist auch echt eine gute Uni und das passt auch kulturell ganz gut. Die Uni Köln, Maastricht ist mit dabei, da haben wir relativ viele. Die Goethe-Uni in Frankfurt, die Frankfurt School, die TUM in München, die Uni Mannheim. Das sind so, wo wir am liebsten rekrutieren, wo es auch dann am meisten passt.
Okay.
Ja, ich habe bestimmt jetzt auch ein paar vergessen, ne? Also das ist keine abschließende Liste und das heißt jetzt nicht, dass wenn man woanders studiert, dass man da ausgebucht wird. Absolut nicht. Nee. Sondern wie gesagt, wir haben dann immer einen ganzheitlichen Blick drauf.
Auf der anderen Seite, was dürfen denn die NeueinsteigerInnen, die potenziellen von euch erwarten?
Also was wir von uns erwarten können, ist halt ein sehr cooles Umfeld, eine extrem steile Lernkurve, aber halt ohne diese Angstzone, ne? Also rein psychologisch, wenn man überfordert ist, dann kommt man in Angstzone, in der Überforderung rein. Das ist ja immer die andere Seite der Medaille. Wenn man sehr, sehr viel lernt, dann ist es auch teilweise halt vielleicht ein bisschen viel, ne? Und wir gucken, dass wir das so austarieren, dass man da nicht reinkommt, sondern eben in der Lernzone bleibt, ne? Ja. Das kann man erwarten. Ihr könnt erwarten, ein super internationales Umfeld mit internationalen Transaktionen, ein spannendes, sehr, sehr high-paced Environment, wo kein Tag wie der andere ist, mit unterschiedlichen fachlichen Herausforderungen. Also auf jedem Projekt, was ich gemacht habe, war eigentlich immer wieder irgendwas dabei, wo ich mich reinfuchsen musste, ne? Also es ist jetzt nie ein Selbstläufer gewesen. Man muss immer gucken, dass man die Themen da löst. Das erwartet ein cooles Office. Ja, das ist so das Wesentliche.
Das klingt für mich nach deinen Erzählungen, nach einem Arbeitsplatz, bei dem eben besonders BerufseinsteigerInnen fair behandelt werden, gefördert und auch gefordert werden, ja, und damit den idealen Berufseinstieg haben eigentlich.
Na, ich kann natürlich viel erzählen, ne, also, über den Job, und das kann man mir glauben oder nicht. Aber man kann gerne auch ins Internet einmal gehen. Ihr kennt ja bestimmt Kununu. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, das auszuwerten. Kununu ist, für die, die es nicht kennen, eine Bewertungsplattform für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, wo man einen Score hinterlegen kann und weiterempfehlen kann oder eben nicht. Und im Vergleich zum Wettbewerb sind wir da für die letzten 2 Jahre, das muss man einmal einstellen, aber die letzten 2 Jahre sind ja relevanter, für die letzten 2 Jahre Nummer 1, sowohl bei der Weiterempfehlungsrate als auch beim Score selber. Guckt da gerne mal rein, auch wer sich jetzt für den Bereich Deal Advisory interessiert. Da sind einige Bewertungen dabei, die echt gut sind.
Diese Bewertungsplattformen sind tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit, sich eine neutrale Meinung einzuholen und so, ja, nochmal eine ganz andere, möglicherweise objektivere Perspektive auf das Unternehmen zu bekommen. Sascha, ich habe mitgenommen, dass es für eine erfolgreiche Karriere mindestens eine gute Portion Ehrgeiz, gesunden Menschenverstand und Eigeninitiative benötigt. Und wenn ich dir so zuhöre, auch eine gewisse Gelassenheit. Denn deine Souveränität hat sicherlich auch zu deiner sehr vorbildlichen Karriere beigetragen. Und sie hat dieses Interview auf jeden Fall bereichert. Ich danke dir sehr.
Ich habe zu danken. Dankeschön.
Liebe HörerInnen, ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und wenn ihr ihn bewertet. Vielen Dank und bis bald.